herzlich willkommen zu Datenfluss und Drehmoment, dem Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Mit Felicita Banshaf und Bastian Best.
Hallo und willkommen zur Folge 3 des Podcasts. Heute geht's richtig ans Eingemachte und ich freue mich drauf. Hallo Felicita.
Hallo Basti, ich freue mich auch und ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Das Thema ist heute die G1 aus 19. Das ist eine der jüngsten Fundamentalentscheidungen der großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und meiner Meinung nach leider eine verpasste Chance, den Technikbegriff im europäischen Patentsystem in Richtung einer digitalen Innovation weiterzuentwickeln. Aber das werden wir dann im Einzelnen sehen. Bevor wir anfangen, ein Housekeeping-Punkt. Diese Folge hier haben wir ausnahmsweise nicht live auf LinkedIn aufgenommen, sondern vorher im Geheimen sozusagen, weil zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Folge bin ich nämlich beim Wandern mit der Familie im Urlaub. Muss auch mal sein. Also Felicita, lass uns doch wie immer mit einem aktuellen Teil beginnen. Ja, was gibt's denn Neues?
Ja, das EPA hat vor einigen Tagen, wie einige sicher mitbekommen haben, seinen Patent-Index von 2021 veröffentlicht. Also Statistik, ich habe es letztes Mal in der letzten Folge schon gesagt, ich finde es super, Statistiken sich anzuschauen. Wir hatten letztes Mal die Statistik vom DPMA, nun die Statistik vom EPA aus 2021, was ziemlich spannend ist, denn im Gegensatz zu der DPMA-Statistik von einem Minus von 5,7% bei veröffentlichten DE-Anmeldungen in 2021 weist das EPA eine Zunahme der Anmeldezahlen um 4,5% auf einen neuen Rekordwert von insgesamt 188.600 Anmeldungen. Haupttreiber waren dabei digitale Technologien und Healthcare, auch audiovisuelle Technologien und Halbleiter legten zu. Und ganz besonders bemerkenswert, die Anzahl der Anmeldungen aus China stieg gegenüber 2020 um sagenhafte 24%, was extrem viel ist und sehr deutlich ist. Das wird noch spannend werden, denke ich. In diesen Anmeldungen ist auch eine Vielzahl an Anmeldungen zum Thema Simulation enthalten. Also das Gebiet der Simulationen wird immer mehr beim EPA mit Patentanmeldungen belegt. Die ersten Entscheidungen kommen da auch und es werden immer mehr. Die Entscheidungen ziehen ja immer den etwas hinterher. In 2021 wurde die erste Entscheidung der großen Beschwerdekammer auf diesem Gebiet erlassen, nämlich die G1 aus 19, die heute Thema dieser Folge ist. In dieser Entscheidung hat sich das EPA, die große Beschwerdekammer in dem Fall, mit der Frage der Patentierbarkeit von Simulationen befasst. Und Basti, wie relevant ist denn diese Entscheidung oder wie wegweisend für die Praxis? Was bedeutet das? Ist das eher wissenschaftlich relevant oder dogmatischer Natur? Immerhin zitiert das EPA, wie ich gesehen habe, in der Vorbereitung auf die Folge hier, die BGH-Entscheidung Rote Taube aus 1967.
Das stimmt, ja. Die Rote Taube wird auch zitiert, kommt auch dran. Ja, auch einige andere ganz, ganz fundamentale, ältere Entscheidungen aus der europäischen Rechtsprechung. Ja, ist die G1 aus 19 relevant für die Industrie 4.0? Ja, und wie, würde ich sagen. Denn es geht in der Entscheidung, anders als der Titel wahrscheinlich vermuten lässt, eben nicht nur um die Patentierbarkeit von Simulationen, sondern die große Beschwerdekammer hat den Kreis viel größer gezogen und äußert sich in der Entscheidung ganz fundamental zu den Patentierbarkeitsgrenzen von computerimplementierten Erfindungen überhaupt. Also soll heißen, immer wenn es um eine Erfindung im digitalen Bereich geht, dann sollte man zumindest die Grundaussagen der G1 aus 19 kennen.
Das klingt ziemlich spannend. Welche sind denn die Grundaussagen der G1 aus 19? Was muss ich denn jetzt beachten als Industrie-Patentmanager, Managerin? Was muss ich über die G1 aus 19 wissen, ganz praktisch für meine tägliche Arbeit?
Ja, das Thema ist natürlich ein Brett, ja, und so eine Entscheidung der großen Beschwerdekammer ist juristisches Hochreck vom Feinsten, das muss man schon sagen. Die Entscheidung hat 69 Seiten und da gibt es also eine Unmenge von ganz fein verästelten Teilaspekten. Deswegen, also kann man in einem Satz nicht zusammendampfen eigentlich. Also lass uns versuchen, in der Folge hier im Podcast das Ganze mal aber quasi auf die Feldebene zu ziehen und eben zu schauen, was kann man jetzt konkret da rausnehmen, was muss man beachten, um Patentanmeldungen zu schreiben für die Zukunft. Ich habe mir dazu für heute 3 Learnings aus der G1 aus 19 formuliert und die sind meiner Meinung nach zentral. Die können wir dann im Einzelnen vielleicht durchgehen. Die sind erstens mal, also zu den Computersimulationen speziell. Die können patentierbar sein, es wird aber schwieriger als bisher.
Okay.
Dann eben der größere Kreis, ja, zum Technikverständnis generell, das heißt, also dem Grundpfeiler des europäischen Patentsystems, ja, technische Erfindungen, das wird in der, das Technikverständnis, das wird in der G1 aus 19, finde ich, nicht weiterentwickelt. Ich sehe das als verpasste Chance, also vielmehr bleibt die große Beschwerdekammer im Wesentlichen bei der Technizität alles so, wie es ist, sagt die GPK im Wesentlichen. Und das gilt eben für alle Arten von digitalen Erfindungen. Das ist mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist so ein bisschen so der Blick in die Zukunft. Ich würde prognostizieren, dass die Anforderungen an die Erfindungsoffenbarung steigen und zwar auch wieder für alle digitalen Erfindungen.
Das ist interessant. Das heißt, die 3 Grundaussagen aus G1 aus 19 sind deiner Meinung nach erstens, Computersimulationen können patentierbar sein, aber schwieriger als bisher, beziehungsweise unter ganz klar definierten Bedingungen, beziehungsweise klarer definierten Bedingungen. Zweitens, das Technikverständnis, beziehungsweise der Begriff Technizität ist in deinen Augen nicht wirklich weiterentwickelt worden, so dass quasi rote Taube oder in diese Richtung die Technizität weiter definiert ist, so wie unser Logo übrigens, die rote Taube. Wir haben uns dabei was gedacht.
Genau.
Für alle, die sich fragen, warum wir dieses Logo eigentlich haben. Und drittens, aus deiner Sicht werden die Anforderungen an die Offenbarung vermutlich steigen für alle Digitalerfindungen. Da fällt mir spontan ein, ich habe es ja schon in Folge 1 gesagt, wir sollten mal einen Chemiker fragen, ob Rechtsprechung aus der Chemie bald für digitale Erfindungen oder computerimplementierte Erfindungen möglicherweise relevant wird, wie die das machen, falls das kommt, dass wir da ein bisschen vorbereitet sind. Das sollten wir uns, glaube ich, merken für eine weitere Folge. Aber jetzt zu den Grundaussagen im Einzelnen. Lass uns doch von vorne anfangen. Vielleicht kannst du das mehr erläutern. Simulationen können patentierbar sein, aber es wird schwieriger als bisher. Erklär doch mal, wie du das meinst und warum du diese Meinung vertrittst.
Ja, genau. Okay, also damit sind wir jetzt natürlich erstmal im Kern des Themas, ja, um das es in dem ganzen Fall konkret ging, Simulationsverfahren. Die Grundfrage war dort zum Kontext, ob ein Patent erteilt werden soll in dem konkreten Fall für sowas wie eine Simulationssoftware, in der ich ein digitales Modell eines Gebäudes konstruieren kann, ja, zum Beispiel ein Fußballstadion oder ein Flughafen. Und der Computer simuliert dann, wie sich die Menschen dort durchbewegen. Darum ging es in der Erfindung, die dem ganzen Fall zugrunde liegt. Und damit kann ich dann eben rein virtuell testen, zum Beispiel, was bei einer Notevakuierung passiert und wie ich dann die Gänge auslegen muss, damit auch jeder rauskommt und solche Sachen. Der Anspruch 1 in der ursprünglichen Patentanmeldung, der war sogar noch mal eine Stufe abstrakter, würde ich sagen. Also da ging es um a method of simulating movement of an autonomous entity through an environment. Also eine autonome Entität, was auch immer das ist, die sich durch eine Umgebung bewegt. Ja, zugegebenermaßen ist schon relativ abstrakt der Gegenstand da gewesen. Aber lass uns vielleicht gar nicht so sehr dran festkleben, was da genau simuliert wurde und ob das Gebäude jetzt ein technisches System ist oder nicht und die Fußgängerbewegung. Denn letztendlich ging es in der G1 aus 19 ja gar nicht um den konkreten Fall, um das Objekt der Simulation. Und im Umkehrschluss glaube ich deswegen auch, dass die G1 aus 19 eben so relevant für die Praxis ist, weil man kann ja heute alles Mögliche simulieren. Ja. An der Stelle würde mich mal von dir, Felicita, interessieren, wie ist es denn mit dem, zum Beispiel mit dem Virtual Prototyping in der Industrie? Ja, was simuliert man denn im Maschinenbau so?
Ja, alles Mögliche wird simuliert. Ganz klassisch FEM-Simulationen, also finite Elementmethoden, sind sicherlich den meisten bekannt, um Festigkeitsverhalten, Deformationen etc. statisch, dynamisch zu bestimmen. Dauerfestigkeit zu simulieren ist ein Riesenthema, nicht ganz einfach. Dann CFD-Simulationen, also Fluiddynamik-Simulationen von Strömungsprozessen in Turbomaschinen beispielsweise, sowas wird simuliert. Verbrennungsprozesse, wie genau eine Verbrennung im Zylinder stattfindet, wo der Druck, wo welche Drücke anliegen an der Werkstoffoberfläche. Dann werden Umformungsprozesse in Presswerkzeugen simuliert, Wärmeprozesse, wie sich Bauteile unter Wärme deformieren, Kinematiken, Fahrwerk, Achsen, wie sich eine Radaufhängung bei bestimmten Lasteinträgen, bestimmten Fahrmanövern bewegt, inklusive der Elastokinematik. Dann werden Fertigungszellen simuliert, wie die Roboter sich bewegen, um auch sicherzustellen, dass man keine Kollision hat und die einzelnen Bauteile, Taktzeiten, Zykluszeiten und so weiter, um die vorherzusagen, um die ganzen Fertigungsstraßen zu planen, die Fertigungsprozesse. In der Logistik werden Materialflussströme simuliert. Beim CNC-Fräsen beispielsweise kann man Werkzeugbahnen im Voraus simulieren, wie lange das dauert. Dann kann man Fügeverbindungen unter Belastung simulieren. Im Prinzip alles, was schwierig oder teuer und aufwendig real zu testen ist, wird simuliert. Aber es geht eigentlich immer um das Objekt oder um einen wirklichen Bezug. Also ich finde spannend, dass du jetzt sagst, es ist gar nicht so wichtig, um was es hier geht, was ich simuliere. Von daher frage ich mich, ist das denn so vergleichbar mit dem Aspekt, um den sich die G1 aus 19 dreht, oder sind das eigentlich andere Baustellen und für die ist das dann nicht so relevant, was in G1 aus 19 entschieden worden ist?
Nee, ich glaube, hier im Ergebnis passt es ganz gut, weil eben auch, also ich nehme das jetzt aus deinen Beispielen mit, auch da gibt es ja anscheinend immer ein Modell von etwas aus der realen Welt, ja, also ein mathematisches Modell oft, finite Elemente, und der Ingenieur kann jetzt eben auf der Modellebene, das heißt im rein virtuellen Raum, im Computer, Erkenntnisse erzielen, die dann wiederum helfen, das reale Ding zu verbessern. Und das ist genau der Anwendungsfall eigentlich, genau. Darum geht es, ob sowas patentierbar sein soll. Darum ging es in der G1 aus 19. Die Entscheidung nennt das computerimplementierte Simulation als solche. Damit ist gemeint eben solche Simulationsprozesse mit ausschließlich numerischem Input und numerischem Output. Soll also heißen, als Eingabe habe ich nur ein rein digitales Modell dessen, was ich simulieren will. Ja, keine Messwerte von einem echten Gegenstand, sondern ich habe ein Modell. Und als Ausgabe habe ich eben, die Simulation des Modells letztendlich. Also eine Darstellung, wie sich das Modell dann verhält. Und ich habe aber eben weder auf der Eingabe- noch auf der Ausgabeseite irgendwie eine wirkliche Interaktion mit der physischen Welt. Da passiert nichts. Ja? Und darum geht es, um diese Fälle geht es im Kern in der G1 aus 19.
Okay. Und was hat die G1 aus 19 dazu jetzt gesagt? Sind solche rein virtuellen Simulationen patentierbar oder geht das eben gerade nicht?
Ja, und da ist die Antwort der großen Beschwerdekammer ist, ja, es ist mal grundsätzlich möglich, aber nur in ganz, ganz eng umrissenen Spezialfällen. Lass uns das nochmal genauer anschauen, weil da geht es jetzt eben zu des Pudels Kern sozusagen. Ein Statement, das die große Beschwerdekammer macht, ist, und das ist mal so der erste Merksatz, würde ich sagen, den man mitnehmen sollte für die Praxis, es kommt zunächst einmal nicht darauf an, ob das simulierte System technisch ist oder nicht. Okay. Das ist eine ganz fundamentale Feststellung der großen Beschwerdekammer, weil das haben wir Patentanwälte früher immer argumentiert, wenn es um solche Sachen ging, und da gab es auch Rechtsprechung, die Infineon-Entscheidung, die uns da quasi geholfen hat. Da ging es um die Simulation von einem Schaltkreis und dem Signalrauschen in dem Schaltkreis. Es gibt irgendwie sowas wie rosa Rauschen, eine bestimmte Art von Rauschen, das hat man da simuliert. Und die Infineon-Rechtsprechung hat gesagt, das Simulationsverfahren selbst wird technisch und damit patentierbar, dadurch, dass man es auf einen hinreichend bestimmten technischen Zweck beschränkt, nämlich auf die Simulation von diesem Rauschen in einem Schaltkreis. Das ist der zweite Leitsatz von dieser Infineon-Entscheidung. Ich lese den einmal vor, weil der ist wichtig. Die haben gesagt, die konkreten technischen Anwendungen computergestützter Simulationsverfahren sind selbst als moderne technische Verfahren anzusehen, die einen wesentlichen Bestandteil des Fabrikationsprozesses darstellen und der materiellen Herstellung in der Regel als Zwischenschritt vorausgehen, also quasi die Simulation als ganz wichtiger Baustein oder als wichtiges Werkzeug in der Toolbox des modernen Ingenieurs, ja. Und sie haben dann gesagt, in diesem Sinne, ist wieder Zitat, kann derartigen Simulationsverfahren eine technische Wirkung nicht abgesprochen werden, nur weil sie noch nicht das materielle Endprodukt umfassen. Also hier hat er das EPA also aus meiner Sicht ganz richtig eben auf die echte Lebens-, auf die Umstände abgestellt und eben darauf, dass der moderne Ingenieur solche Simulationen eben als Werkzeug nutzt, um technische Probleme zu lösen, ja. Anyway, das ist die Infineon-Rechtsprechung, zurück zur G1 aus 19. Die GBK sagt jetzt aber, nee, es spielt keine Rolle, ob das simulierte System technisch ist oder nicht. Die Tatsache, dass ich jetzt einen technischen Gegenstand simuliere, also dein Fahrwerk zum Beispiel hier in dem Beispiel, das hilft nicht, die Simulation selbst wiederum technisch zu machen. Oder anders gesagt, die Technizität des Simulationsobjekts strahlt eben nicht auf den Simulationsvorgang aus. Und das ist meiner Meinung nach für die Industrie eine ganz harte Einschränkung, eben weil jetzt ich in diesen ganzen Use Cases, die du genannt hast, nicht mehr argumentieren kann, hey, wir simulieren doch das Verhalten eines Fahrwerks, ja, oder eines Ladekrans oder was auch immer und können aufgrund der Erkenntnisse im Modell jetzt bessere Fahrwerke bauen. Das Argument zieht schlicht nicht mehr nach der G1 aus 19. Das ist mal so der Punkt, der für die Industrie, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Merksatz ist. Auf der anderen Seite, und das hatten wir in unserem Vorgespräch gerade so, den Punkt hattest du gemacht, das fand ich gut und stimmt total. Auf der anderen Seite gibt es an anderen Ecken, bei anderen Erfindungen auch wieder vielleicht mehr Spielraum, wird sogar ein bisschen breiter, weil das Simulationsobjekt spielt ja jetzt keine so große Rolle mehr. Das kann auch was Nicht-Technisches sein. Also ich komme jetzt an anderen Industrien quasi, in anderen Branchen an den Punkt, wo ich sagen kann, naja, wenn ich, keine Ahnung, eben in einem Computerspiel simuliere, wie da die Männchen rumlaufen, dann ist das ja was Nicht-Technisches erstmal per se. Das ist aber zumindest mal jetzt gar nicht schädlich für die Patentierbarkeitsbetrachtung der Simulation. Aber das hilft jetzt dem Industrieingenieur nicht, weil der macht ja keine Computerspiele, sondern der will ja eben ein Fahrwerk simulieren. Also Fazit von diesem ersten Punkt, das muss man eben mitnehmen, es kommt nicht darauf an, ob das simulierte System technisch ist oder nicht. Und damit eben wichtiges Takeaway für die Praxis, an dieser Stelle hat die G1 aus 19 die Patentierbarkeitsgrenzen für den Ingenieur wirklich eingeschränkt. Vor der G1 aus 19 konnte ich halt zum Beispiel eine neuartige finite Elemente-Methode patentieren, sofern ich damit etwas Konkretes Technisches simuliert habe. Die Verformung von einer Karosserie oder wie du sagst, irgendwie wie das Fahrwerk unter Druck sich da verhält. Und dieses Argument zieht nach der G1 aus 19 so nicht mehr.
Okay, das ist spannend. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Aber es gibt ja noch einen weiteren Punkt, der zentral ist. Was ist denn der zweite Fall?
Der zweite Fall ist, natürlich überlegt man als Ingenieur, denke ich meistens, ist die Stoßrichtung, wenn man solche Modellverfahren oder solche Simulationsverfahren entwickelt, wie mache ich es möglichst präzise, ja? Wie stelle ich die Wirklichkeit möglichst präzise dar, ja? Wie wird mein Modell möglichst exakt? Und auch da sagt die große Beschwerdekammer, der technische Beitrag von der Simulation, der hängt jetzt auch nicht von der Qualität des Modells ab, also davon, wie gut die Simulation die Realität abbildet. Beispiel also, wir simulieren, wie Wasser fließt, ja, Fluiddynamik, Strömungslehre irgendwie. Hast du wahrscheinlich im Maschinenbaustudium noch und nöcher gemacht, vermute ich mal. Wenn du jetzt ein Modell entwickelt hast, das ultra exakt simuliert, wie das Wasser ein Objekt umströmt, dann ist dieses Simulationsmodell trotzdem nicht technisch. Also zumindest nicht deshalb, weil es so exakt ist. Bleibt also die Frage letztendlich, wann geht es überhaupt und was sind denn jetzt die Situationen, die Spezialfälle, in denen dann eine Simulation überhaupt technisch sein kann? Und da kommen wir eben zu dem Punkt, wo die GBK dann sagt, also ja, es geht grundsätzlich schon, aber eben nur so eine Simulation oder so ein verbessertes Modell ist eben nur ganz ausnahmsweise technisch. Und die große Beschwerdekammer sagt da, ich lese mal einen Satz vor, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, das ist die Randnummer 137 aus der G1 aus 19, da sagt die GBK, in terms of the simulation itself, these boundaries, da ist das Modell gemeint, die Grenzen, are not technical. However, they may contribute to technicality if, for example, they are a reason for adapting the computer or its functioning, or if they form the basis for a further technical use of the outcomes of the simulation. Also hier quasi zwei Auswege aus der Nicht-Technizität der Simulation an sich. Und damit fallen wir letztendlich zurück auf die allgemeine Rechtsprechung zu computerimplementierten Erfindungen, wie wir sie schon immer hatten, seit langem. Diese zwei Auswege sind nämlich, also auf der einen Seite, wenn ich eine spezielle technische Implementierung habe, also zum Beispiel, wenn ich den Computer und seine Funktionsweise speziell anpasse für die Simulation. Da geht es also im Wesentlichen um, ich sag mal, um eine hardware-effiziente Implementierung der Simulation. Ja, was da simuliert wird und wie exakt, ist, wie gesagt, ist egal, dafür bekomme ich kein Patent. Ich bekomme das Patent in der Achse hier nur, wenn ich die Simulation eben so gestalte, dass ich weniger Speicher beim Rechnen brauche. Das ist so die eine Fallgruppe. Du hattest in unserem Vorgespräch das Beispiel genannt, dass ich eben jetzt die Simulation, das Simulationsverfahren so stricke, dass ich es auch irgendwie auf dem Raspberry Pi rechnen kann oder so. Oder auf dem Handy mit einem kleinen Prozessor, ja. Da geht es wirklich so um die Hardware-Implementierung. Dafür bekomme ich immer noch Patente. Ist die Frage, wie wertvoll das ist für den Durchschnittsingenieur, der ja eben eher an sein Modell schraubt, um das Modell besser zu machen. Der, ja, das sind halt Spezialfälle, sage ich mal. Wenn ich irgendwie die Simulation auf einem Raspberry Pi rechnen muss, dann kann ich natürlich da technische Probleme lösen und für die bekomme ich ein Patent. Die zweite Fallgruppe ist die technische Anwendung der Simulationsergebnisse. Das wird vermutlich, denke ich mal, in der Praxis der häufigere Fall sein, wo man es dann noch versuchen kann. Und da stellt die große Beschwerdekammer immer so auf das Einwirken auf die physische Realität ab. Das müssen wir nochmal uns genauer anschauen. Soll also heißen, also da wird dann ein Simulationsverfahren dadurch technisch, dass ich gewissermaßen auch die anschließende technische Verwendung mit beanspruche. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also in deinem Eingangsbeispiel jetzt mit finite Elemente-Methoden und wenn ich da irgendwie, ich habe mir gerade aufgeschrieben, als du das erzählt hast, wenn ich da simuliere, wie ich unter Druck irgendwie, wie sich da ein Material deformiert. In dem Beispiel müsste ich also letztendlich noch einen Verfahrensschritt in den Anspruch aufnehmen, mit dem dann letztendlich das Material so hergestellt wird oder mit dem, weiß ich nicht, das Fahrwerk dann so gebaut wird, so wie es das Modell vorschlägt in dem Beispiel.
Das ist wirklich schwierig nachzuvollziehen für mich jetzt von der ingenieurwissenschaftlichen Seite, weil letztendlich simuliert man ja x Iterationen in der Regel, bevor man tatsächlich zu dem fertigen Modell kommt. Und manchmal simuliert man auch nur, um zu verstehen, wie etwas passiert, um Probleme zu lösen, also um einfach weiterzukommen. Du hattest das Erkenntnisgewinn genannt. Mhm. Und dieser Erkenntnisgewinn heißt jetzt für mich, ist eigentlich keinem Patentschutz mehr zugänglich. Also ein Simulationsmodell, was mich weiterbringt und mit dem ich Erkenntnisse gewinnen kann über bestimmte Konfigurationen in der Auslegung, wie sinnvoll die sind, ist jetzt nicht patentierbar, sondern ich muss tatsächlich letztendlich auch den Schritt gehen, diesen Erkenntnisgewinn in die Praxis umzusetzen. Das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich schwierig in der realen Anwendung. Da kann ich dir zustimmen, bin ich nicht so ganz mit einverstanden, glaube ich. Das sollte man vielleicht mal challengen. Mal gucken, wie weit wir dazu kommen.
Das wird eine Zeit dauern, aber das ist genau der Weg. Das muss man, glaube ich, machen. Und der Punkt ist genau richtig, ja. Ich finde, das hast du super zusammengefasst. Das mit dem Erkenntnisgewinn, das reicht eben nicht, ja. Genau. Ich finde, das muss reichen und das hat eben aufgrund der älteren Infineon-Rechtsprechung hat das eben noch gereicht, ja. Weil da hat man gesagt, ja, sowas, wenn die Simulation mir eben so einen Erkenntnisgewinn erlaubt, dem Ingenieur, dann wird die Simulation zu einem Tool in der Toolbox des Ingenieurs und dann ist das was Technisches. Ja,
Vielleicht,
müsste sein, finde ich, aber so ist es eben nicht mehr nach der G1 aus 19.
ja, vielleicht kommt man da aber wieder ein Stück zurück, indem man sagt, in dem Moment, wenn das Objekt, was simuliert wird, rein technisch ist, dann reicht der Erkenntnisgewinn. Vielleicht wäre das ein sinnvoller Kompromiss, weil wenn ich jetzt was nicht Technisches simuliere, finde ich schon schwierig, wenn ich es nicht weiter verarbeite, weil dann schwebe ich ja wirklich losgelöst im Raum. Die Diskussion hatten wir ja auch schon in Folge 1, so geht's nicht. Aber wenn ich vielleicht sagen kann, ich habe ein technisches Simulationsobjekt, dass ich dann sage, da reicht mir dann der Erkenntnisgewinn, weil ich einen technischen Effekt nachweisen kann oder ich habe halt herausgefunden, wie das jetzt technisch funktioniert und wie ich mein Material auslegen muss. Ich meine, vielleicht wäre das ja
Ja.
eine Art einer Interpretation, wie man das weiterbilden kann und das wird sich noch einfügen in G1 aus
Ja.
19, aber
Ganz genau, das ist genau der Punkt, finde ich. Das ist genau der Punkt. Ich finde, genau das sollte man schon gewonnen haben an dem Punkt, an dem sollte es dann schon technisch sein. Aber die GBK sagt halt, naja, an dem Punkt, an dem du jetzt aufgehört hast, dein Argument zu machen, da bist du nur bei einem potenziellen technischen Effekt. Ja, du hast die Erkenntnis gewonnen, wie das Bauteil besonders steif wäre, wenn du es dann bauen würdest, aber nur. Das stellt sich quasi, also die große Beschwerdekammer sagt, dieser Effekt ist ein potenzieller und das reicht nicht. Der Effekt manifestiert sich nur, der stellt sich nur ein, wenn du das Ding wirklich baust. Und das ist der Punkt, warum die Beschwerdekammer eben immer diese direkte Wirkverbindung in die echte Welt fordert. Das ist eben genau der Punkt, eigentlich der Punkt 2 schon, gute Überleitung. Warum der Technikbegriff in der G1 aus 19 eigentlich nicht weiterentwickelt wird, finde ich.
okay, das heißt, der Technikbegriff oder der technische Effekt muss real sein. Das gilt weiterhin. Also der technische Effekt darf nicht nur potenziell bestehen in der Theorie, sondern er muss real umgesetzt sein.
Ja, umgesetzt sein muss er, genau. So
Okay.
würde ich das als Merksatz sagen, ja,
Ja, okay.
genau.
Das ist spannend. Ja, und zu dem Punkt 2, das ist ja dann das nächste. Du hast ja gerade schon gesagt, das passt da genau rein. Was ist denn die Grundaussage Nummer 2?
Eben die Grundaussage, also das ist mein Learning aus der G1 aus 19, die große Beschreibung sagt das nicht so, aber das ist mein Takeaway davon, dass eben der Technikbegriff nicht weiterentwickelt wird. Also, warum finde ich das? Ja, also wir leben ja in der VUCA-Welt, ja. Ich weiß nicht, wer das Akronym kennt. Das sind so die vier Kernmerkmale unserer modernen Welt, zumindest nach manchen Leuten. Das ist irgendwie Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, also Ambiguity, deswegen VUCA. Also letztendlich, alles bleibt im Fluss, ja. Wir sehen es ja auch heute. Dinge ändern sich rasend schnell. Disruptive Entwicklungen, die ganze Märkte irgendwie auf den Kopf stellen. Und also alles bleibt im Fluss. Und so auch im Grundsatz auch mal der Technikbegriff im Patentrecht, ja. Im Artikel 52 steht ja, dass Patente erteilt werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik. Und es ist ja ein allgemeiner Grundsatz, dass es eben keine abschließende Legaldefinition des Begriffs Technik gibt und auch nie geben soll. Ja, das ist so europäische Rechtstradition, sage ich mal. Und auch die große Beschwerdekammer bestätigt das in der G1 aus 19. Die schreiben, ich zitiere an der Stelle: "The enlarged board would tend to agree that any definition of a technical invention may have to be extended in the course of time in order to accommodate new technical or scientific developments or to reflect societal changes." Also das ist im Grundsatz ja mal gut. Da muss man die große Beschwerdekammer auch mal loben, finde ich, denn sie sagt damit ja ganz klar, also der Technikbegriff, der muss flexibel bleiben für die Zukunft, ja. Und ich finde es an der Stelle interessant, dass auch die GBK da in dem Zitat eben nicht nur von technischen oder von wissenschaftlichen Entwicklungen spricht, an die sich das Technikverständnis dann anpassen muss, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen, societal changes. Also es klingt erstmal total progressiv, aber eben, und jetzt komme ich zum Punkt, wirklich umgesetzt hat es die Große Beschwerdekammer leider nicht diesen Grundsatz, den sie anfangs selber aufstellen. Und da bin ich wirklich enttäuscht, muss ich sagen, von der G1 aus 19. Denn immer wenn es konkret wird, also jetzt muss ich aufpassen, konkret nicht konkret abstrakt, sondern also immer wenn es spezifisch um den Begriffsinhalt des Technizitätsbegriffs geht, dann schimmert in der Entscheidung so ein, aus meiner Sicht, einfach veraltetes Technikverständnis der Großen Beschwerdekammer durch.
Sie hören Datenfluss und Drehmoment, den Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Ihre Hosts sind Felicita Banshaf, Patentanwältin und Maschinenbauerin aus Stuttgart, und Bastian Best, Patentanwalt und Informatiker aus München. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit den beiden auf LinkedIn zu connecten. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge mehr. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen per Direktnachricht oder in den Kommentaren. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge.
Ist das auch der Grund, warum die Rote Taube zitiert wird? Also wird es auch an dieser Stelle zitiert? Ich meine, die ist ja immerhin aus 1967. Und dann wird ja außerdem auch noch vom BGH die Entscheidung zitiert, die aus 1999 ist. Das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Zeigt sich daran, dass das in Anführungsstrichen alte Technikverständnis durchschimmert, deiner Meinung nach? Oder woraus entnimmst du das? Oder was sind die Punkte, an denen du das festmachst?
Ja, also die Rote Taube, ja, die zitiert die Große Beschwerdekammer an einer Stelle, in der sie so anfangs rekapituliert, wie verschiedene Jurisdiktionen jetzt historisch mit dem Begriff Technik umgegangen sind. Was die Große Beschwerdekammer aber dann sagt, ist, dass sie unter keinen Umständen eine abschließende Definition des Begriffs Technik geben wird. Also insofern grenzt sich die G1 aus 19 schon von der Roten Taube ab. Ja, da hat man ja eben versucht, so eine Definition zu finden. Aber trotzdem schimmert eben für mich immer an anderen Stellen dann ein extrem konservatives Technikverständnis immer wieder durch, nämlich immer dann, wenn es um konkrete Beispiele geht. Die bestehen nämlich in der Entscheidung immer in Bezug, ich sag mal, zum haptisch Greifbaren, ja. Also wir haben ja gerade schon gesehen, wie wichtig so das Einwirken auf die physische Realität für die Große Beschwerdekammer ist. Und also es zeigt sich zum Beispiel gleich am Anfang der G1 aus 19, Rand Nummer 25, in dem Bereich, wo die GBK erstmal so die grundlegende Rechtsnorm, ja, den Artikel 52 EPÜ bespricht. Und da gibt es ja im Absatz 2 diese berühmte Liste von Gegenständen, die für sich genommen nicht Erfindungen sein sollen, ja, da nicht technisch. Und im Absatz 2c tauchen ja die Programme für Datenverarbeitungsanlagen auf. Das ist ja immer das, worüber man sich da den Kopf zerbricht. Software als solches, ja. Und laut der Großen Beschwerdekammer haben eben die Einträge auf dieser Blacklist der Nichterfindungen haben jetzt gemeinsam das, und da zitiere ich, they refer to activities which do not aim at any direct technical result, but are rather of an abstract and intellectual character. Und an der Stelle zitiert die Große Beschwerdekammer dann hier, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, eine Entscheidung, eine T-Entscheidung aus dem Jahr 1988. Ja? Also ich finde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Aussage, dass jetzt ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen, so wie es da steht in dem Artikel, Computerprogramm, dass das eher abstrakten oder gedanklichen Charakter hat, das ist, ich finde, es ist für den Homo Digitalis schlicht nicht nachvollziehbar, ja. Es wäre ungefähr so, wie wenn man sagt, nein, E-Mails sind mir zu abstrakt, bitte per Brief schicken oder per Fax, sonst existiert das für mich nicht in der echten Welt. Ja, im Übrigen, also so, ich finde eben abstrakt oder gedanklich, das sind die Sachen, wie die Große Beschwerdekammer da Computerprogramme und Software charakterisiert. abstrakt gedanklich kann man vielleicht noch, finde ich, bei den anderen Einträgen auf dieser Ausschlussliste argumentieren. Ja, also da geht es ja um Pläne, um Regeln, um Verfahren für gedankliche Tätigkeiten. Da geht es um Spiele, geht es um geschäftliche Tätigkeiten. Da bin ich d'accord. Solche Sachen sind irgendwie ja hauptsächlich gedanklich und abstrakt. Aber Programme für Datenverarbeitungsanlagen, die sind gewissermaßen irgendwie der Odd Man Out auf dieser Liste, ja. Die unterscheiden sich von diesen anderen Sachen, weil ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen, das ist im letztendlich für mich einfach nur ein Trägermedium für eine Erfindung, ja. Und das darf nicht per se diskriminiert werden. Naja, also wieso reite ich da jetzt so drauf rum? Weil das eben einer der ganz zentralen Punkte ist, auch in der Vorlage an die große Beschwerdekammer. Die vorliegende Kammer, die technische Beschwerdekammer, die war nämlich der Meinung, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, die waren der Meinung, dass Technik immer dampfen oder stinken muss. Da zitiere ich jetzt den Harald Heiske, der hat einen tollen Artikel dazu geschrieben, den verlinken wir auch in den Shownotes unten. Und nach Auffassung von der Kammer, von der vorliegenden technischen Beschwerdekammer, die haben gesagt, eine technische Wirkung bedingt zumindest eine direkte Verbindung zur physischen Realität, wie etwa eine Änderung oder Messung einer physikalischen Erscheinung. Zitat. Und wichtig, also die technische Beschwerdekammer bezog sich dabei eben nicht nur auf Simulationen, um den Fall, um den es da ging, sondern auf computerimplementierte Erfindungen insgesamt, ja. Und eben auch nicht nur um CIIs, um computerimplementierte Erfindungen insgesamt, sondern eigentlich um den Begriff technische Wirkung an sich, ja, also quasi echt auf der Ebene der Metaphysik des Patentsystems sozusagen. Und die haben eben gesagt, es muss da, damit überhaupt ein technischer Effekt irgendwo vorliegt, muss immer eine direkte Wirkung in die physische Realität vorliegen. Als ich den Satz zum ersten Mal gelesen habe in der Vorlageentscheidung, ist also mein Informatikerherz kurz stehen geblieben und ich dachte mir, soll das Verständnis von Technik sein? Ja? Alles, was mit Digitalisierung, mit Virtualisierung zu tun hat, ist dann erstmal nicht Technik. Und nur wenn ich mit meiner Digitalinnovation am Ende dann einen Roboter am Steuer, ja, oder wenn ich echte Gegenstände vermesse, dann wird der digitale Anteil der Erfindung zur Technik gemacht. Und deshalb habe ich eben mit großer Spannung, und nicht nur ich, auf den Standpunkt der großen Beschwerdekammer gewartet. Und eben siehe da, im Grundsatz hat die große Beschwerdekammer die Kuh da vom Eis genommen. Die sagen in Rand Nummer 88, wieder Zitat, eine direkte Verbindung zur physischen Realität ist nicht in jedem Fall notwendig. Erstmal bravo, zu begrüßen, ja. Aber, und jetzt kommt's, und das ist jetzt eben schade, gleichzeitig lässt die große Beschwerdekammer halt durchblicken, dass diese direkte Verbindung zur physischen Realität, auch wenn sie nicht zwingend notwendig ist, wohl doch ein, wenn nicht das Hauptkriterium für eine technische Wirkung ist. Und sie sagt auch eben, diese technische Wirkung ist nicht in jedem Fall notwendig, aber sie ist in most cases sufficient to establish technicality. Also Fazit, im Grundsatz ist es begrüßenswert, finde ich, wie die große Beschwerdekammer das behandelt und quasi diese absolute Forderung der vorliegenden technischen Beschwerdekammer quasi abwatscht. Aber Direct Link with Physical Reality scheint mir wohl trotzdem leider immer noch der Grundpfeiler des Technikverständnisses zu sein, der großen Beschwerdekammer. Und es zieht sich dann eben so durch die ganze Entscheidung. Ja, es gibt einen recht ausführlichen Abschnitt in der G1 aus 19, in der die Beschwerdekammer, die große Beschwerdekammer dann mal quasi zerlegt, wo bei computerimplementierten Erfindungen grundsätzlich technische Interaktionen auftreten können. Nämlich so klassisches Input-Out-Modell, ja, also technische Interaktionen können auftreten bei der Eingabe, bei der Ausgabe und eben zwischendrin bei der Verarbeitung, was die Software dann da macht. Und enttäuschend sind da meiner Meinung nach die Beispiele, die große Beschwerdekammer da jeweils nennt. Nämlich beim technischen Input ist das einzige Beispiel, das genannt wird, Measurement, also eine Messung von etwas aus der echten Welt. Beim technischen Output ist als einziges Beispiel genannt Control Signal used for controlling a machine. Da geht es um die Maschinenansteuerung. Und jetzt kommt die GBK, schreibt dann an der Stelle, both technical input and technical output are typically achieved through direct links with physical reality. Also da haben wir wieder diese direkte Verbindung, die halt typischerweise dann vorliegen soll. Und dann innen drin, in dem Softwarekasten quasi, also zwischen Input und Output, gibt es dann noch Adaptations to the computer or its operation, which result in technical effects. Und Beispiele, die die Kammer da nennt, sind better use of storage capacity or bandwidth. Also auch hier wieder so, ich sag mal, harte Hardware-technische Aspekte, ja. Nutze ich den Speicher besonders ressourcensparend aus, die Netzwerkbandbreite, solche Sachen. Also ist für mich insgesamt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ein bisschen so wie bei manchen Politikern in Deutschland, sage ich mal, die dann meinen, die Digitalisierung schafft man durch den Breitbandausbau, ja, durchs Verlegen von Glasfaserkabeln. Immer, wenn die große Beschwerdekammer ins Detail geht, was denn jetzt eine technische Wirkung sein kann, dann geht's wie vor 20 Jahren ums Sparen von Speicherplatz, von Netzwerkbandbreite und ums Steuersignal. Und es gibt nicht mal ansatzweise irgendwie ein Zeichen der GBK, dass man da irgendwie, wie man das in die digitale Welt jetzt transformiert. Und ich meine, heute ist es halt nun mal so, dass die deutsche Industrie, nicht nur die, aber auch die, digitalisiert. Ja, und die Wertschöpfung findet zunehmend oder zumindest mal zusätzlich immer mehr im digitalen, virtuellen Raum statt. Ja, es ist ganz einfach bei der großen Beschwerdekammer eine ganz aufs haptisch greifbare, eingeschränkte Betrachtungsweise. Und die ist aus meiner Sicht einfach zu klein gedacht. Also, mein Fazit von dem Punkt: Mit der G1 aus 19 hätte die große Beschwerdekammer die Möglichkeit gehabt, gewissermaßen die Leitplanken neu auszurichten, ja, für die Frage der Patentierbarkeit von digitalen Technologien. Und damit hätte sie das europäische Patentrecht auf die Spur setzen können in Richtung digitale Zukunft und digitale Technologien. Sie hat es nicht gemacht, Chance verpasst aus meiner Sicht. Und so eine Chance kommt halt nicht jedes Jahr.
Okay, das heißt, du sagst zum Beispiel, statt den Messwert als Inputgröße zu nehmen, hätte die große Beschwerdekammer vielleicht auch definieren können, dass nicht nur der Messwert als solcher Input sein kann, sondern auch ein virtuell angenommener Parameter, der im Prinzip schon eine physikalische Größe beschreibt, aber eben keinen Messwert darstellt, sondern ein rein virtueller Parameter ist, den man sich überlegt hat, um eine technische charakteristische Größe zu beschreiben.
Ganz genau. Das entweder auf der Eingabeseite, würde ich sagen, genau. Und eben auf der Ausgabeseite haben wir vorhin schon diskutiert, das mit dem Erkenntnisgewinn. Wenn ich mich in meiner Erfindung, in meinem Patentanspruch eben beschränke auf, sage ich mal, eine ingenieursmäßige Anwendung von so einer Simulation, ja, dann muss auch schon allein der Kenntnisgewinn des Ingenieurs, der resultiert aus der Folge, dass die Simulation so toll ist, das muss für mich schon reichen. Da bin ich im Bereich der Technik.
Aber okay. Ja, genau. Das heißt, du würdest dir wünschen, dass sie den potenziellen technischen Effekt zulassen und nicht auf die Umsetzung des technischen Effekts in realer Welt bestehen, sondern dass sie vorher sagen, potenzieller technischer Effekt sollte reichen.
Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Natürlich ist es im Einzelfall dann ultra schwierig, wie man da sauber die Grenzen definiert. Ja, weil natürlich soll es auf der anderen Seite auch, kann man natürlich schon diskutieren, wenn ich, wie in dem anderen Beispiel, wenn ich jetzt das Wetter in World of Warcraft simuliere, ja, da kann ich auch sagen, das basiert natürlich auf technischen Überlegungen, ja, wie der Regen da fällt und solche Sachen. Das simuliert letztendlich die echte Welt, aber es ist schon in einem Computerspiel. Also da kann man natürlich dann schon diskutieren, ob es dafür für diese Anwendung ein Patent geben soll. Irgendwie muss man es auf die ingenieursmäßige Anwendung, denke ich mal. Wenn man dort ist, zumindest da soll man schon, denke ich, Patente bekommen.
Ja, das wird vermutlich tatsächlich schwierig. Aber da hast du ja auch schon angedeutet, kann man vermutlich über die Offenbarung noch was rausholen. Du hast es gesagt, die Anforderungen an die Erfindungsoffenbarung werden deiner Meinung nach steigen. Und zwar für alle Digitalerfindungen. Was meinst du konkret und welche Punkte sollte man besonders beachten, wenn man jetzt die Beschreibung ausarbeitet?
Ja, genau. Ich glaube eben im Ergebnis vor dem Hintergrund dieser ganzen, sag ich mal, Teilaspekte der G1 aus 19 wird es, glaube ich, einfach schwieriger für uns Patentanwälte, eine Patentanmeldung zu schreiben, die eben quasi für alle Eventualitäten vorsorgt, die man später irgendwie in der Argumentation brauchen könnte. Dazu ein letzter Teilaspekt aus der G1 aus 19, der wichtig ist. Die große Beschwerdekammer hat ja klargestellt, wie gesagt, dass die Infineon-Rechtsprechung nur ein Spezialfall ist, ja. Also die dortige Simulation, Schaltkreis mit rosa Rauschen, hatte laut der großen Beschwerdekammer eine intrinsisch technische Funktion. Das sagen die. Deswegen war das eben in der Infineon-Rechtsprechung, so wie die das gemacht haben, ist schon okay. Aber eben nur, weil das dortige System eine intrinsisch technische Funktion hatte. Und das, ich glaube, das wird so eins der neuen Schlüsselworte bei der ganzen Diskussion, intrinsische technische Funktion. Soll also heißen, wenn man sein neues Simulationsverfahren jetzt nicht auf die anschließende Anwendung der Erkenntnisse in der realen Welt beschränken will, dann muss man argumentieren, dass schon das Simulationsergebnis alleine schon intrinsisch technisch ist. Also das heißt, dass es nur technische Verwendungsmöglichkeiten gibt. Und da wird es jetzt eben spannend, wie die Praxis, insbesondere die Prüfer, dann das umsetzen und das anwenden. Die große Beschwerdekammer hat in der G1 aus 19 den Spielraum da eher eng abgesteckt, sage ich mal, weil sie an mehreren Stellen dann immer fordert, dass der Anmelder doch bitte sicherstellen soll, dass in seinem Patentanspruch keine nicht-technischen Anwendungen im Schutzbereich übrig bleiben. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Auch weil die große Beschwerdekammer sich dabei eben mal nicht auf Simulationsverfahren beschränkt, sondern das gilt jetzt für alle Arten von computerimplementierten Erfindungen. Also, das ist jetzt wichtig nochmal. Die große Beschwerdekammer will, dass man seine Patentansprüche so schreibt, dass auf keinen Fall eine irgendwie geartete nicht technische Verwendung der Digitalerfindung mit umfasst ist. Ja, also man kommt hier gewissermaßen in so ein bisschen so eine Beweislastumkehr. Ja, normalerweise schreibt man ja die Patentanmeldung so, dass man den Kern der Erfindung, das Prinzip irgendwie erstmal beansprucht und erklärt und dass man dann schöne positiv konstruktive Weiterbildungen hat als mögliche Rückfallpositionen fürs Prüfungsverfahren. Und jetzt muss man sich aber zusätzlich auch Gedanken machen, wie man all das, wo man die Erfindung möglicherweise in einem weniger technischen Kontext anwenden könnte, wie man das ausschließen kann aus dem Schutzbereich. Das ist eine ganz andere Frage, ja. Das muss man ursprünglich offenbaren. Das kann beliebig schwierig sein. Ein Beispiel vielleicht zum Abschluss, dann wird es hoffentlich klar. Das ist ein schwieriger Punkt, finde ich. Nehmen wir nochmal dieses Beispiel Simulation der Verformung einer Karosserie bei einem Crash jetzt. Ja. Der Input ist da ein mathematisches Modell der Karosserie und ein Modell der Physik, die da wirkt. Ja. Also rein numerischer Input, keine Technik für die große Beschwerdekammer. Das Ergebnis der Simulation, der Output, ist die Erkenntnis, wie ich die Karosserie jetzt konstruieren müsste, damit sie besonders gut den Crash übersteht. Ja? Und jetzt könnte man eben sagen, ja klar, ist doch klar, für was ich dieses Ergebnis verwenden werde. Das Simulationsergebnis hat hier doch den intrinsischen Zweck, dass ich letztendlich bessere Karosserien bauen will. Aber die GBK und als Prüfer würde ich dann eben sagen, naja, der Karosseriebau, der ist dann schon eine technische Anwendung, ja. Aber ich kann dann Simulationsverfahren ja auch für andere Sachen verwenden, zum Beispiel um Ingenieure zu schulen oder für akademische Studien. Und dann wird eben gar keine Karosserie gebaut. Und dann habe ich eben auch nicht technische Verwendungen von dem Simulationsverfahren, die unter den Schutzbereich deines Patentanspruchs fallen. Und jetzt fangen die Schwierigkeiten eben an. Beim Schreiben der Patentanmeldung, ich muss jetzt eben alle möglichen, sage ich mal, Downstream-Anwendungen meiner Simulation offenbaren, damit ich die später als Rückfallpositionen habe. Und ich muss versuchen, mir möglichst viele solche technische Anwendungen natürlich auszudenken. Beziehungsweise ich muss mir auch Wege ausdenken, wie ich eben nicht technische Anwendungen herausschneiden kann aus dem Schutzbereich. Und durch das alles zusammengenommen, finde ich, verlagert sich aus meiner Sicht eben der Fokus ungünstig, ja. Nämlich dahin, dass ich als Patentanwalt immer geneigt bin, letztendlich zu den Erfindern zu sagen, Moment, liebe Erfinder, lasst uns mal jetzt gar nicht so viel über die Simulation selbst reden und warum ihr das so exakt könnt, sondern lasst uns stattdessen lieber überlegen, für was man das alles benutzen kann später, und gebt mir bitte, bitte viele Beispiele, wo es irgendwie dampft, wo es nach Öl riecht, wo ich Speicherplatz sparen kann. Und da denkt sich der Ingenieurserfinder, was will er denn jetzt, der Patentanwalt? Ja, ich habe doch eine verbesserte finite Elemente-Methode erfunden. Damit belasse ich es mal.
Ja, vielen Dank. Klingt sehr spannend. Erinnert mich, der letzte Punkt mit der Offenbarung, also dieser Punkt erinnert mich an dieses, ich nenne es mal Mantra oder auch Standardsatz, den Standardsatz, die Erfindung muss über den gesamten Bereich ausführbar offenbart sein, der in der Chemie sehr, sehr oft fällt. Und vielleicht ist das Pendant bei Digitalerfindungen, die Erfindung muss über den gesamten beanspruchten Bereich technisch sein. Und möglicherweise kann man da die Rechtsprechung zu dieser Offenbarung aus der Chemie auf die Technizität irgendwie umbauen oder anwenden und kommt dann damit weiter, wie man Disclaimer schreiben muss, Disclaimer ursprungsoffenbart haben muss und so weiter und so fort, was man dann ausnimmt. Vielleicht muss man sich angucken, ein bisschen in die gleiche Richtung, nicht aus, also ausführbar ist dann vielleicht nicht das Thema, sondern eben Technizität, der gesamte Bereich da liegen muss. Möglicherweise gibt es da schlaue Ideen, was man da heranziehen kann als Argument, wenn es um die Patentierbarkeit geht und man mit dem Amt streitet. Da bin ich gespannt, was noch kommt. Vielleicht können wir ja schauen, was du da so argumentierst in nächster Zeit. Und wie
können du, wir machen, ja, genau.
Ob du dann Erfolg spannend. Hast oder nicht mit deinen Digitalpatenten.
Genau.
Ja, zum Ausblick, wie geht's weiter? Ich meine, inzwischen hatten wir ja schon eine Vielzahl an Patentanmeldungen auf dem Gebiet in digitaler Technologien, hängen beim EPA an. Und die Prüfungsrichtlinien des EPA ändern sich ja auch immer mehr in diesem Bereich. Also es gibt massive Änderungen im Bereich der computerimplementierten Erfindungen, auch in letzter Zeit. Das wird sicherlich weitergehen. Ist denn die G1 aus 19 in den jüngsten Änderungen in den Prüfungsrichtlinien schon berücksichtigt, Basti? Wie ist das denn da umgesetzt?
Ja, inzwischen ist sie es. Es gab eine gewisse Zeitspanne, wo quasi die Richtlinien dann noch veraltet waren, nachdem die G1 aus 19 herausgekommen war. Die Prüfungsrichtlinien werden ja immer jedes Jahr geupdatet, ja, und dieses Jahr war es im März, vor kurzem jetzt, im März 2022. Da wurden die Prüfungsrichtlinien aktualisiert und dort in dieser Änderung wurde jetzt die G1 aus 19 umfangreich erwähnt und die Erkenntnisse umgesetzt, ja.
Du hast dich ja schon ausführlich damit auseinandergesetzt, mit den Änderungen in den neuen Prüfungsrichtlinien. Vielleicht kannst du mir und auch unseren Zuschauerinnen, Zuhörerinnen das in einer der nächsten Folgen mal ausführlich erklären. Ich glaube, das wäre sehr gut im Nachgang zu dieser Erklärung der G1 aus 19. Würdest du das machen? Das
ist auf jeden super. Fall, machen wir gerne. Ja. Ja.
Das ist perfekt. Dann machen wir weiter. Learning, mein Learning aus dieser Folge, was ich gelernt habe. Für mich als Maschinenbauer ist es super, dass die große Beschwerdekammer immer noch Input-Output erfordert und das Andocken, wie ich das in Folge 1 schon gesagt habe. Aber ich muss zugeben, Bastis Bedenken teile ich inzwischen nach ausführlicher Diskussion. Es ist, glaube ich, tatsächlich schwierig, weil man bei Simulationen tatsächlich nicht immer einen harten realen Input hat oder einen harten realen Output. Und ich glaube, hier wird die Frage sein, wie man sich da auf eine praktikable Linie einigen kann, die die reale Welt zu heutiger Zeit wiedergibt, was die Technizität angeht. Also ich glaube, da gibt es viel zu diskutieren und es wird sehr spannend für uns als Patentanwälte. Basti, was ist dein Learning?
Absolut. Ich stimme dazu. Ich glaube, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Ich finde, du hast das, was ich jetzt versucht habe, in fast 50 Minuten hier zu erklären, voll auf den Punkt gebracht, indem du sagst, genau, es ist eben, man hat eben nicht immer einen harten technischen Input oder einen harten technischen Output und darum muss man kämpfen als Patentanwälte und Anmelder, glaube ich, dass die Rechtsprechung sich dem anpasst, weil das ist einfach die Lebensrealität. Ja, in diesem Sinne bleibt also spannend, glaube ich. Und das Thema wird uns noch länger beschäftigen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, Sie fanden das hilfreich. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat, empfehlen Sie den Podcast doch bitte einer Kollegin oder einem Kollegen. Und für mehr Themen wie diese, connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit Felicita Banshaf und Bastian Best. Das war Datenfluss und Drehmoment, der Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Bis zum nächsten Mal.